David, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast fürs Interview. Du hast Verbindungen zur Elfenbeinküste. Dein Papa kommt daher. Wie sieht das da aus, geografisch?
Also meine Familie ist sehr nah, lebt sehr nah an der Küste. Deswegen dementsprechend auch das Klima. Es ist unglaublich warm auf jeden Fall. Die Menschen, Lebensfreude pur. Ich bin immer sehr gerne da.
Du hast selber gesagt, dass du auch vor 2 Jahren beim Afrika-Cup mal dabei warst. Hast du es quasi hautnah gespürt? Was war da für eine Stimmung im Land?
Also ich glaube, sowas wie da habe ich noch nie erlebt. Bin damals angekommen zum 2. Gruppenspiel. Da gab es eine Niederlage, 1-0 beim Public Viewing. Da war die Stimmung schon ein bisschen gedämpft. Dann war ich beim letzten Gruppenspiel und im Stadion tatsächlich. Und da gab es dann eine 4-0-Klatsche gegen Äquatorial Guinea. Und das war schon auf jeden Fall aufgeheizt. Und damit waren wir dann als Gastgeber fast ausgeschieden. Aber was danach passiert ist, wir sind dann als viertbester Gruppendritter weitergekommen. Die letzten 10 Sekunden nach dem Abpfiff des Gruppenspiels, weswegen wir weitergekommen sind, innerhalb von wirklich einer Minute sind alle auf die Straße gerannt. Die Menschen waren am Tanzen, Ekstase pur. Ich glaube, sowas habe ich noch nie erlebt und ich muss sagen, ich habe mich in dem Moment in den Fußball auch wieder neu verliebt.
Also so Autokorso könnt ihr auch, nur anders.
Ja, da wurde teilweise mit Motorrädern wurden Wheelies gemacht auf der Straße. Das war wirklich so, da waren Menschen am Tanzen und komplett einfach Ekstase. Alle Menschen waren glücklich, haben sich in die Arme genommen. Es wurde getanzt, also buchstäblich auf den Straßen getanzt und wie gesagt dann Autos mit Fahren. Wir sind weitergekommen, weil Marokko im letzten Spiel gegen Sambia 1-0 gewonnen hatte. Und dann hat man auch schon die Menschen gesehen mit Marokko-Flaggen und alles. Und es war auf jeden Fall einzigartig.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ist Fußball in der Elfenbeinküste auch Volkssport oder konkurriert er mit anderen?
Ich würde schon sagen, also Fußball ist da auf Nummer 1. Wenn man da auf den Straßen geht, egal zu welcher Uhrzeit, wird Fußball gespielt, auf den Straßen, auf Rasenplätzen, alle Altersklassen teilweise auch zusammen. Es gibt sogar eine eigene Straßenfußballart, die nennt sich Maracana. Da wird dann ganz klassisch Straßenfußball gespielt, 6 gegen 6. Und ich hatte auch das Glück, vor 3 Jahren da bei einem Spiel zu sein, wo dann auch hunderte Leute auf so einem kleinen, neben so einem Steinbolzer waren. Und es war Wahnsinn, was dann abging. Und der Sieger des Spiels, ich glaube, das war irgendwie eine regionale Meisterschaft, ist uns dann später auch noch mit dem Pokal auf der Straße entgegengekommen. Das war schon auch komplett Wahnsinn, wie der Fußball dann doch gelebt wird.
Du hast uns gerade erzählt vom Afrika-Cup-Ausnahmezustand. So guckt man ja nicht normalerweise dann Fußball. Wie läuft dann so ein normales Fußballgucken ab?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich war bei einem Ligaspiel, habe mir zumindest 10 Minuten davon angeguckt im Stadion. Ja, also es war jetzt nicht so viel los, weil die Stadien jetzt auch nicht zentral gelegen sind. Da war das Ganze aber ein bisschen kurios. Wir sind sehr verspätet zum Spiel gekommen, weil der Verkehr rund um Abidjan natürlich, wie eine Hauptstadt halt so ist, doch sehr voll ist. Und dann haben wir die letzten 10 Minuten von dem Spiel geguckt. Wir sind aber tatsächlich dann mit dem Mannschaftsbus eines ivorischen Erstligisten zurückgefahren nach Grand Bassam damals. Das war auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Also,
die haben euch einfach eingesammelt oder wie?
Ja, keine Ahnung. Die kannten irgendwie dann auch meine Familie und plötzlich saßen wir dann da im Reisebus mit den Spielern, ne, und sind dann zurückgefahren. Das war auch zwar kein Spiel gesehen oder nur 10 Minuten, aber dann plötzlich so eine Erfahrung zu sammeln, war auch spektakulär.
Was sind denn so die Unterschiede, wenn man jetzt Deutschland und die Elfenbeinküste angeht, vielleicht auch kulturell? Wir fangen mal bei der Stadion-Bratwurst an. Die wird es wahrscheinlich da nicht geben.
Boah, ich kann mich gar nicht dran erinnern, was es da wirklich zu essen gab. Die Mentalität ist schon ein bisschen anders, was auch den Fußballsport angeht. Ich glaube, nochmal emotionaler als hier in Deutschland. Auch historisch gesehen tatsächlich sehr spannend. Natürlich die Elfenküste auch in den letzten 30 Jahren gab es leider Gottes die ein oder andere politische Spannung und auch religiöse Spannung. Und da gab es ein legendäres Video von Didier Drogba, der nach einem Quali-Spiel in die Kabine auf die Knie gegangen ist und für eine Waffenruhe eingetreten ist und von einem vereinigten Elfenbeinküste gesprochen hat. Und tatsächlich konnte dadurch eine Waffenruhe herbeigeführt werden. Und Drogba ist deswegen auch unter anderem deswegen, nicht nur wegen seiner fußballerischen Qualitäten, auf jeden Fall auch ein großer Nationalheld.
Ja, ich wollte gerade sagen, der sticht da irgendwie heraus. Also das ist auf jeden Fall ein Label, was ich ihm jetzt auch gegeben habe. Weil wir gerade dabei sind, wen müssen wir denn kennen aus der aktuellen Mannschaft? Mir würde jetzt einfallen Kusunu, der hat bei Leverkusen gespielt. Dann hört es so langsam aber sicher schon auf.
Boah, ich glaube, wir haben eine echt gute Truppe und auch einige, die dann nicht mitgekommen sind. Also jetzt ganz klassisch von RB Leipzig, Jan Diomande, was er da gegen Ecuador veranstaltet hat auf der Außenbahn mit Pierre Hinkapie, immerhin Stammspieler bei Arsenal, amtierender Meister in England und Champions-League-Finalist. Der hat den da schon ordentlich hochgenommen, also das war schon sehr beeindruckend. Dann natürlich Bissumana Traoré von Hoffenheim, auch eine heiße Aktie, auch sehr gefragt aktuell auf dem Markt. Ja, ansonsten viele Spieler, die auf jeden Fall schon internationale Klasse nachgewiesen haben, Amad Diallo von Manchester United, dann in der Verteidigung, ja, der angesprochene Kusunu auf jeden Fall und Evan Dika, der bei Eintracht Frankfurt gespielt hat. Ja, also es ist insgesamt eine sehr, sehr runde Truppe. Also ich würde auch sagen, im Vergleich zu vielen Jahren vorher, früher hatten wir immer das Problem, dass wir auch keinen richtigen Torhüter hatten. Den haben wir jetzt mit Yahia Fofana, der uns damals auch mit zum Afrika-Cup dann auch gehalten hat. Man kann sich definitiv nicht beschweren.
Ja, da sind schon einige Hochkaräter mit dabei. Du hast gerade auf jeden Fall schon wie so ein Fußballexperte gewirkt. Guckst du auch viel Fußball selber?
Ja, ich würde schon sagen, also ich mache das auch gerne, wenn ich im Ausland bin, dass ich da ins Stadion gehe und dann auch immer die Atmosphäre aufsauge, weil ich finde, dass sagt sehr viel über die Kultur auch eines Landes aus, auch gerade in der Elfmeerküste zum Beispiel. So die Mentalität der Menschen, die Wahrnehmung und sowas, ich finde das immer, also für mich immer sehr wertvoll. Jetzt die WM schaue ich tatsächlich auch sehr gerne die Spiele, wobei man sagen muss, natürlich durch die politische Lage und da ist die Elfmeerküste auch betroffen von, dass die Fans auch zu den Nationen gehören, die ein Einreiseverbot haben, dass das Ganze natürlich schon meine Stimmung dahingehend auch sehr trübt, muss ich sagen.
Wichtigste Frage fast für mich, wem drückst du denn am Samstag die Daumen?
Ich habe ja das große Privileg, dass ich zwei Mannschaften im Turnier habe und ich muss mich da gar nicht entscheiden. Ich freue mich einfach über jedes Tor, das fällt und hoffe da einfach auf ein gutes, faires Spiel. Egal wie es ausgeht, ich hoffe, ich habe meinen Spaß und das ist das Wichtigste.
Das heißt, du gehst locker in dieses Spiel rein, weil es im Endeffekt nicht ganz so wichtig ist, wer gewinnt, oder bist du schon angespannt irgendwie, wenn du merkst, irgendwie so die beiden Nationen, mit denen du am meisten verbindest, spielen da gegeneinander?
Also ich habe inzwischen so mit den Jahren, früher war das vielleicht anders so, aber gerade seitdem ich das erste Mal in der Elfenküste war, habe ich da auf jeden Fall auch einen Bezug. Ich fühle mich aber genauso auch von der deutschen Nationalmannschaft vertreten, weil da auch Spieler sind, natürlich zum Beispiel Jonathan Tah, dessen, ich glaube, Vater auch Ivora ist. Und dementsprechend habe ich zu beiden einfach eine Verbindung und am Ende ist es nur Fußball und ich freue mich einfach, dass beide Mannschaften gegeneinander spielen. Ein bisschen ärgerlich, weil die eigentlich schon im März ein Testspiel hier in Stuttgart spielen sollten. Da wäre ich dann auch mit Freunden und Familie alle hingegangen. Wurde dann abgesagt, weil sie eine Gruppe gelost worden sind. Aber grundsätzlich, also möge der Bessere gewinnen. Und ich muss natürlich auch sagen, die Elfenküste hat das erste Spiel gewonnen, Deutschland hat das erste Spiel gewonnen und die Chancen stehen gut, dass beide Mannschaften tatsächlich dann auch weiterkommen. Also bin ich da tiefenentspannt.
Wirklich für beide eine sehr gute Ausgangssituation, aber trotzdem mal dein Tipp, wenn man die Emotionen rauslässt, was meinst du, wer macht am Ende das Rennen?
Ein Unentschieden wäre natürlich für mich die schönste Lösung dann in dem Moment, dann wären beide sicher weiter. Ansonsten, Deutschland war zuletzt sehr anfällig gegen Kontermannschaften und das ist natürlich schon die Stärke irgendwo von den Ivorern, die halt sehr athletisch stark sind und dann auch am Ende Ecuador so besiegt haben durch dann auch hinten raus die Athletik. Ja, es könnte auf jeden Fall ein heißer Tanz werden. Ich glaube schon, dass das Deutschland machen könnte, aber es würde mich nicht wundern, wenn es dann hinten raus doch irgendwie unentschieden steht, 2-2 in einer wilden Partie.
Okay, 2-2 ist dann dein abschließender
Tipp. Würde ich sagen, ja.
Okay, viele Tore ist ja gar nicht schlecht.
Ja.
David, ja dann vielen Dank dir fürs Interview.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne und dir dann ganz viel Spaß am Samstag beim Fußball gucken.
Danke, danke.